Und Josaphat, der König von Juda, kehrte in Frieden zurück nach Jerusalem in sein Haus. Da ging ihm der Seher Jehu, der Sohn Hananis, entgegen, und er sagte zu dem König Josaphat: Sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Darum ist auf dir Zorn von Seiten des Herrn. Jedoch ist etwas Gutes bei dir gefunden worden. Denn du hast die Aschirim aus dem Land weggeschafft und dein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Und Josaphat blieb in Jerusalem. Und er zog wieder unter das Volk hinaus von Beersheba bis zum Gebirge Ephraim und brachte sie zurück zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Da setzte Richter im Land ein, in allen befestigten Städten Judas, Stadt für Stadt. Und er sagte zu den Richtern: Seht zu, was ihr tut, denn nicht im Auftrag von Menschen richtet ihr, sondern im Auftrag des Herrn. Und er ist mit euch, wenn ihr recht sprecht. So sei denn der Schrecken des Herrn über euch, habt Acht, wie ihr handelt. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, kein Ansehen der Person und kein Annehmen von Geschenken. Auch in Jerusalem bestellte Josaphat Leviten und Priester und Familienoberhäupter Israels für das Gericht des Herrn und für die Rechtsstreitigkeiten der Einwohner von Jerusalem. Und er befahl ihnen und sagte: So sollt ihr es machen in der Furcht des Herrn, in Treue und mit ungeteiltem Herzen. Was für ein Rechtsstreit auch immer vor euch kommt von Seiten eurer Brüder, die in ihren Städten wohnen, zwischen Bluttat und Bluttat, zwischen Gesetz und Gebot, Ordnungen und Rechtsbestimmung, so sollt ihr sie verwarnen, damit sie nicht an dem Herrn schuldig werden und damit nicht ein Zorn über euch und über eure Brüder kommt. So sollt ihr es machen, damit ihr nicht schuldig werdet. Und siehe, Amaria, der Oberpriester, steht über euch in allen Sachen des Herrn und Sebadja, der Sohn Ismaels, der Fürst des Hauses Juda, in allen Sachen des Königs. Das Verwalter sind die Leviten vor euch. Seid stark und handelt, und der Herr wird mit dem Guten sein.
Josaphat, er brachte sein Volk zurück zum Herrn. Noch einmal, wenn wir so ins Alte Testament hineinsehen, dann ist das keine Geschichtsstunde, sondern dann folgen wir genau dem, was Jesus schon damals zu den frommen Israels gesagt hat: Suchet in der Schrift, denn sie ist, die von mir zeuget. Und da hat er weder die Offenbarung gemeint, noch das Lukasevangelium. Das gab's nicht. Die Schrift ist das Alte Testament. Sie ist, die von mir zeuget. Das ganze Alte Testament, es will auf dem Jesus sein, auf dem Jesus-Hintergrund. Aus der Jesus-Perspektive immer wieder verstanden und gelesen werden. So entfaltet es seine Evangeliumskraft. Hier dieser doppelte Ausgang. Der Ahab, so heißt es im Vers 34 vom Kapitel, der König Israel stand auf seinem Wagen gegen die Syrer bis zum Abend und er starb, als die Sonne unterging. Ein Waschlappen war der Ahab nicht. Er hat zwar vorher gesagt: Nimm mich heraus aus dem Kampf, ich bin schwer verwundet, aber dann kehrt er wieder zurück. Der kämpft bis zum Allerletzten. Bis zum Allerletzten. Der setzt alles ein. Negativ gesagt, so kommt ein Mensch zum Ende, wenn er seinen Willen unbedingt durchsetzt. Denken wir an diese Schlüsselszene. Der Pharao, was hat er nicht alles für Niederlagen einstecken müssen, erkennen müssen? Ich habe keine Kraft, ich kann nicht gegen diesen Gott Israels an. Und dann jagt er mit seiner Elitetruppe. Er setzt alles ein. Die ägyptische G9. Er setzt alles ein, um Israel wieder in die Knechtschaft zu zwingen. Jahwe tritt ihm immer wieder entgegen. Es wird Nacht vor ihnen. Er hemmt ihren Lauf, die Pferde scheuen. Aber Pharao setzt alles ein und führt sich und seine Soldaten in den Untergang. So kommen Menschen an ihr Ende mit ihrem Willen. Mit ihrem Willen. Bis zum bitteren Ende. Josaphat wird gerettet. Der Herr wirkt. Da steht jetzt einige Male dieses im Alten Testament ganz wichtige Wort Schub, Umkehr. Das hat Jesus als erstes gepredigt. Kehrt um, tut Buße. Da steht das Wort. Er hat es immer wieder gesagt. Das war sein Rufen in Israel. Schub, Umkehr. Josaphat kehrt um. Es wird jetzt nicht sehr viel gesagt. Diese Buße, das Innere, vor Gott aufgedeckt sehen und das Tun, das ist kein großes Thema für die Öffentlichkeit. Das geschieht zwischen dem Herrn und mir. Sicher kehrt Josaphat als ein Gedemütigter zurück. Aber das Entscheidende ist, er kehrt um von diesem Weg, dass er sich der Welt gleich macht. Er bleibt einer, der Gott dienen will, der sich neu auf ihn ausrichtet. Auch das muss gesagt werden, nicht mit ganzer Konsequenz. Der Sohn Josaphats bleibt verheiratet, verschwägert hinein in die Familie des Ahab. Und wir lesen dann später, dass diese Frau es fertigbringt, die gesamte Nachkommenschaft des Josaphat auszurotten. Kein einziger bleibt am Leben. Die Linie endet. Oft ist unsere Sünde, das, was wir tun, hat weitreichende Folgen. Auch wo der Herr vergibt, nimmt er die Folgen nicht immer weg. Nicht immer. Ich denke an dieses junge Paar, sie war noch gar nicht gläubig. Die Frau, sie hat abgetrieben. Jetzt sind sie beide zum Glauben gekommen und erkennen das als Schuld und bekennen das unter Tränen und erfahren Vergebung. Aber es kommt kein Kind in dieser Ehe. Und als sie zum Arzt gehen, sagt er, ich kann Ihnen keine Hoffnung machen. Die Abtreibung, die da durchgeführt wurde, die ermöglicht es Ihnen nicht, Kinder zu bekommen. Das ist ein schwerer, ein bitterschwerer Weg. Es ist ein Segensweg, wenn Gott auch eingreift in die Folgen der Sünde und die wegnimmt. Josaphat, er bleibt ausgerichtet. Drei Linien wieder. Erstens Gott suchen, zweitens Gerechtigkeit wirken und drittens Gemeinde bauen. Er hat sein Herz aufgerichtet, so sagt er sehr ausdrücklich, der Prophet. Du hast dein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Wichtig. Wenn wir vorher von der Jesusrichtung gesprochen haben, ich bin gekommen, Sünder zu suchen. Jesusrichtung hinein in diese Welt, die Gottlosen. Wir brauchen immer wieder diese Jüngerrichtung, den Meister zu suchen. Das gehört zusammen. Uns auf ihn auszurichten. Mein Leben auf dieses Fundament der Jesus-Beziehung, der Jesus-Begegnung zu stellen und damit das Leben des ganzen Volkes damals. Schon einmal hat es Josaphat getan, jetzt wiederholt er das neu und intensiv. das Herz ausrichten, Gott zu suchen, das heißt vor allem anderen zuerst auf das Wort Gottes zu hören. Das heißt, Gott zu suchen, das haben nicht äußerst fromme Leute dafür alles eingesetzt. Das habe ich damals gedacht, als wir dort auf dem Sinai waren, am Sinai-Kloster und gegenüber diese kahlen Bergwände, die glühten in der Sonnenhitze und da waren unzählige Löcher drin, Zellen. Da haben Hunderte von Mönchen ihr Leben lang gewohnt in den ersten Jahrhunderten, um Gott zu suchen. Sie hätten es einfacher haben können. Sie hätten im Schatten einer Palme die Schrift lesen können. Sie ist, die von mir zeuget. Gott suchen, auf die Bibel hören. Das ist das, was uns als Christen auszeichnet, was uns kennzeichnet. Wir sind Bibelleute. Wir lesen die Bibel und wir nehmen das Wort ernst und wir messen alles am biblischen Wort und richten alles am biblischen Wort aus. Bis heute nicht mehr populär. Wer das tut, da wird schlicht und schnell gesagt, das sind Fundamentalisten. Das kann man doch nicht tun, die Bibel. Unsere Professoren haben uns erklärt, es war damals diese wirre Zeit in den 60er Jahren, die Bibel ist wie ein Steinbruch. Da hat's Goldadern drin. Und es ist alles Bemühen darauf zu richten, in diesem Steinbruch neben den vielen Trümmersteinen die Goldadern zu finden. Das ist eure Aufgabe als Theologen und die dann der Gemeinde weiterzusagen. Es war nur komisch, jeder Professor hat seine eigene Ader gefunden. Was der andere für Trümmer erklärt, hat der eine gesagt, das ist echt jesuanisch, das ist Gold. Und schließlich hat sich das Neue Testament reduziert auf das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Nein, nein, das biblische Wort in seiner Gesamtheit, Gott zu suchen, Gott zu suchen, auf ihn zu hören. Ihr wisst, wie schwer das heute ist, in den Diskussionen, was uns da alles entgegengehalten wird. Das ist nun mal so. Ja, das sind zeitgebundene Aussagen, die kann man doch heute nicht mehr ernst nehmen. Wenn Jesus heute leben würde und diese ganze Entwicklung sehen würde, der würde glatt Homophile segnen. Das ist in seinem Sinn. Er predigt doch die Liebe. So geht das heute. Wer die Bibel, ich sage es jetzt mal ganz zugespitzt und klar, wer die Bibel in ihrem Wortlaut auf seiner Seite hat, sitzt am längeren Hebel. Wo ich anfangen muss, ständig zu interpretieren, da bin ich weg von diesem Weg. Da bin ich weg. Gott suchen. Das ist keine erbauliche Sache oft, sondern wenn ich im biblischen Wort eindringe, wenn ich dieses, was Jesus sagt, was Gott sagt, durch die Zeiten in der ganzen Bibel ernst nehme, das sticht mich, da werde ich aufgedeckt. Wer Gott sucht, wer das biblische Wort ernst nimmt, der erkennt sich selber. Der erkennt sich selber. Das ist nicht einfach für den Josaphat, Gott zu suchen. Jetzt tritt ihm einer entgegen, der ihm klar und deutlich seinen Sündenweg vor Augen hält. Und das, weil er König ist, der Chef über das Ganze, nicht jetzt im Privaten, sondern ganz öffentlich. Ganz öffentlich. Der falsche Weg Josaphats wird in aller Öffentlichkeit aufgedeckt. Wie kommst du dazu, sagt dieser Jehu, den Gottlosen zu lieben? Das Wort, das hier steht, das ist nicht Agape. Agape ist etwas anderes, sondern den Gottlosen zu lieben, eigentlich müsste man übersetzen, ihm zu Willen zu sein. Das steht da. Ihm zu Willen zu sein. Wenn du ein Gottsucher bist, dann kannst du nicht Menschen dienen. Dann kannst du dich nicht Menschen ausliefern. Wie steht da der Petrus und der Johannes? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das wird aufgedeckt. Das andere hebräische Wort für lieben müsste man eigentlich übersetzen, wenn es darum geht, Gott zu lieben, ihm zu gehorchen. So einfach. Ja, sagt Jesus auch, wer mich liebt, der schmilzt dahin, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Die Liebe wird am Gehorsam erkannt. Am Gehorsam. Der Ungehorsam des Josaphat. Und deshalb durch seine klare und eindeutige Rede, der Zorn Jahwes ist jetzt da über dir. Der Zorn Jahwes. Zorn ist im Hebräischen ein Tunwort. Nicht ein Wort der Gemütsbewegung. Gott ist sauer oder was weiß ich, sondern ganz wörtlich heißt Zorn gegen jemand schnauben. Wenn man so ein kleines Kind auf dem Arm hat, dann macht man sich manchmal ein bisschen einen Spaß draus. Und was macht das Kind? Es kann nicht mehr atmen. Gegen jemand schnauben. Das ist das Gegenteil von dem, was am Anfang der Schöpfungsgeschichte steht. Und er blies ihm den Odem des Lebens in die Nase. Gottes Zorn, er schnaubt gegen. Wir haben so im Sprichwort auch jemand das Lebenslicht ausblasen. Das ist Gottes Zorn, schnauben gegen. Es kommt öfters im Sacharja, der Zorn Gottes ist entbrannt, auch und gerade gegen das ungehorsame Israel. Im Gegenwind leben, dann gelingt nichts. Dann gelingt nichts, wer das schon einmal erlebt hat, besonders da oben am Nordsee, Ostsee, wenn da mal ein richtiger Sturm geht, da kann sein, du kommst nicht dagegen an. Kommst nicht dagegen an. Josaphat mit all dem, was er sich da ausgeliefert hat, mit dem Ahab verbündet hat, einen großen Angriff geführt hat, es stand unter dem Gegenwind Gottes. Und dann gelingt nichts. Dann gelingt nichts. Das geht vom Äußeren. Im Gegenwind leben. Wo durch meinen Ungehorsam, durch mein Eigengehen, durch meine Sünde der Zorn Gottes kommt im Gegenwind. Er schnaubt gegen mich. Es gelingt nichts. Wichtig ist hier, Sünde wird klar benannt. Du hast dich dem Ungläubigen ausgeliefert. Schön. Aber ganz sicher nicht leicht, dieses kleine Sätzchen, Das ist überhaupt nichts da geschrieben. Wie reagiert der Josaphat? Er verteidigt sich nicht. Er beruft sich nicht auf seine Königswürde. Er weist das nicht zurück. Er rechtfertigt das nicht. Josaphat nimmt das an. Ich denke, das kleine Sätzchen, das hier steht, so blieb Josaphat in Jerusalem. Das ist die Zeit der Buße für ihn. Das ist die Zeit der Buße. Er nimmt das an. Das ist wichtig, immer wieder für uns Christen, für die, die wir schon lang Jesus nachfolgen, die wir ihn kennen, die wir ihn lieben, die wir zu ihm gehören, die wir verankert sind im Wort. Und doch ist immer wieder so, dass in unserem so eingegründeten Christenleben plötzlich die Sünde eine Rolle spielt. Plötzlich. Und sage niemand, er sei davor gefeit. Das ist nicht nur ein Rückblick des Apostels Paulus. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Das, was ich nicht tue, nicht will, das tue ich. Das kennen wir. Das prägt immer wieder auch und gerade unser so frommes Leben. Ich so ungeschminkt sagen, da bist du, bin ich unterwegs und gesegnete Tage in Indien. Ich erlebe die großen Taten Jesu mit. Ich bin erfüllt im Glauben. Es ist eine gesegnete, heilige Zeit für mich. Und dann fliege ich zurück. Und der letzte Tag, da bin ich noch in einem Hotel in Delhi. Das Flugzeug fliegt erst nachts um 2:30 Uhr. Und dann gehe ich noch so um 6 Uhr ein bisschen Luft schnappen, möchte mal raus auf die Straße und dann kommt der Portier her und er sagt, ich hätte was für Sie. Zwei ganz junge Mädchen, ganz billig. Tja, was denke ich denn jetzt? Mich kennt hier doch niemand. Soll ich zugreifen? Schwierig. Er lauert, sagt Gott zu Kain. Der Satan lauert vor der Tür, die Sünde lauert und nach dir hat sie verlangen. Nach dir hat sie verlangen. Und solange wir in diesem Leib leben, mit all seinen Begierden, mit all seinem Eigensinn, wird es immer wieder solche Situationen geben. Und sage keiner, ich bin der Josef, der ist nackt geflohen von Potiphars Frau. Das kann mir nicht passieren, dass ich mich so verführen lasse. Oh, das geschieht ganz schnell. Ganz schnell. Lass dich nicht von der Sünde fangen. Nehmen wir das alte Wort Luthers. Du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest bauen. Das kannst du. Gib deine Sünde zu, gib sie heraus, gib sie zu Jesus, sonst lebst du in diesem Schnauben gegen, in diesem Gegenwind, in diesem Lebensentzug. Ist ernst für uns, ganz ernst. Das ist ja das Großartige, das ist das Umwerfende, das ist das Evangelium. Wenn einer kommt zu Jesus und bekennt seine Sünde, was geschieht dann? Leute, dann tanzen im Himmel die Engel. Im Himmel wird Freude sein, ein Fest gefeiert über jeden Sünder, der Buße tut. Das Evangelium. Ganz schlichte Frage, so wie wir jetzt hier sind. Erkennst du das, weißt du um unvergebene Sünde in deinem Leben? Dann sagst du Jesus, dass heute Abend Feste im Himmel gefeiert werden. Wir machen die Engel tanzen. Josaphat lässt sich das sagen, er kehrt um. Und doch ein ganz schöner Zug, aber es ist auch etwas Gutes an dir gefunden. Eine ermutigende Seelsorge. Josaphat soll nicht fertig gemacht werden, zusammengefaltet, so klein. Sondern es wird deutlich die Sünde benannt, aber auch deutlich festgestellt, ja, du bist einer, der dein Herz auf Gott ausrichtet. Es ist auch Gutes an dir gefunden, ermutigende Seelsorge. Wir hören das so, wenn wartest du eigentlich drauf, dass Jesus zu dir sagt, ei, du guter und getreuer Knecht. Das tut er nämlich. Du guter und getreuer Knecht. Wir tun uns manchmal schwer, wenn wir gelobt werden. Aber Jesus will uns loben. Er sieht bis ins Innerste unseres Herzens. Ermutigende Seelsorge. Das Gute, das hier gemeint ist, ich habe ihn wirken lassen. Sie nicht mein Tun, sondern das ist das, was er tun konnte. Was er tun konnte. Gott suchen. Zweitens, Gerechtigkeit wirken. So blieb Josaphat in Jerusalem eine Zeit der Besinnung und Umkehr. Und er zog wieder aus. Das steht im Hebräischen ein besonderes Wort, das heißt eigentlich, wird benutzt beim Glanz der Sonne, wenn sie aufgeht, der Sonnenglanz. Das ist jetzt ein anderes Ausziehen. Nicht mehr zur eigenen Ehre, für eigene Interessen, um die Verschwägerung durchzuführen, sondern jetzt Gott zur Ehre. Seine Umkehr wirkt Umkehr unter dem ganzen Volk. Das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen. Wisst ihr, das ist so, wenn ein Christ wirklich in dieser Lauterkeit, in dieser Reinheit, in diesem Gereinigtsein mit Jesus lebt, das steckt an. Da kommen andere ins Fragen. So wie damals in der Apostelgeschichte, aus welcher Kraft tust du das? Was steht denn da dahinter? Das steckt an. Es gibt eine Infektion der Reinheit. Das gibt's. Das steckt an, auch in der Familie, bei den Kindern. Ich kann das nicht machen, aber sie merken das. Sie merken das. Es gibt auch eine, die geht viel schneller und viel leichter, eine Infektion des Bösen. Aber dass wir Ansteckungsherde zum Guten sind. Ansteckungsherde. Er brachte sein Volk wieder heim zum Gott der Väter. Umkehr wirken. Noch einmal, ohne Bekenntnis der Sünde und ohne die Vergebungsbitte gibt es keinen Neuanfang. Da gibt es keinen Neuanfang. Dabei bleibt es jetzt, wenn Josaphat sein Volk wieder zurückbrachte zum Herrn, bleibt es nicht bei einer einmaligen Großevangelisation. Das ist ja schon viel. Manche Gemeinden beruhigen sich und habt ihr schon gehört? Ja, wir haben damals 1976 den Gerhard Bergmann bei uns gehabt. Das war eine gesegnete Zeit, da sind 3 Hauskreise entstanden. 2 gibt's heute noch. Manchmal kommt einem das vor, wie wir haben in unserer Jungenschaftszeit, da sind wir auf dem Pfingstlagern gewesen und dann haben wir vom ersten Tag an, wo wir dort waren, Holz gesammelt und einen riesigen Holzstoß aufgeschichtet. Und das war der Höhepunkt dieser Tage, wenn dann in der Nacht auf Pfingstmontag das Feuer entzündet wurde. Leute, es hat gebrannt. Einmal ist sogar die Feuerwehr gekommen, weil wir es nicht angemeldet hatten. War gewaltig. War gewaltig, so ein Riesenfeuer. Und wisst ihr, was am nächsten Morgen war? Nur noch Asche. Nichts mehr. Kein Leben mehr. Alles Gras weggebrannt. So ist manche dieser gut gemeinten Großereignisse der Christlichen hinterlässt Asche. Hinterlässt Asche, wenn nicht begleitet wird. Wenn dieses Feuer nicht weitergetragen wird. Es ist nicht nur eine Großevangelisation, was Josaphat jetzt in seinem Volk in Bewegung setzt, sondern er gibt Geleit im Weiterweg hinterm Herrn her. Anweisungen zum Wegen des Gehorsams. Er setzt Richter ein. Leute, die herrichten, die helfen. Die mitbegleiten. Es gibt ja viele Situationen, wo wir uns vorantasten. Da braucht es Richter, Wegleiter, Leute, die mitgehen. Das tut Josaphat. Wenn es in Vers 7 heißt, wenn er zu den Richtern sagt, seht nur zu, dann heißt das eigentlich wörtlich, seht hinein. Richter, das sind Leute, die Gottes Wort kennen und weitergeben. In Furcht, in Erwartung, dass der Herr mich anredet und mir Weisung gibt. Nicht nach Menschenmeinung, sondern nach Gottes Willen. Wieder sind wir an diesem Punkt. Ohne das biblische Wort gibt es keine Entwicklung im Glauben. Da versandet der Glaube. Es reicht nicht einmal Männertag und dann bis nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ist nächstes Jahr auch ein Männertag?
Ja, jedes Jahr.
Jedes Jahr. Also, man kann sich nicht von Männertag zu Männertag hangeln, sondern jeder Tag ist Männertag. Mit dem Wort leben, hineinfinden, das Wort in mich aufnehmen. So wird in meinem Leben Gerechtigkeit. Josaphat weiß genau und er nennt diese Fallen nicht in Menschenfurcht. Das ist etwas, was uns so oft ausbremst. So oft ausbremst. Menschenrücksicht, Menschenfurcht. Das gibt es auch unter uns Frommen, ganz arg oft. Da ist dieser liebe Bruder, ist mit im Hauskreis, in der Gemeinde. Aber er hat immer den Mund offen, immer vorne dran. Er dominiert alles. Niemand kann sich anders so entfalten. wie helfe ich jetzt, dass Rechtes wird, dass sich Gemeinde entfaltet? Ja, ich kann natürlich gehen und stillen Kämmerlein, Herr Jesus, bitte hilf doch dem Bruder, dass er das erkennt und ändere ihn durch deinen Geist. Das ist ein nicht erhörliches Gebet, weil das ist nicht Sache des Heiligen Geistes, ist deine Sache. Du sollst ihm das sagen, in aller Klarheit und in aller Liebe, aber in aller Deutlichkeit. Beten kann manchmal auch eine Flucht sein. Herr, machst du, wo ich gefragt bin. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Wegweiser, Wegleiter, Ermahner zu sein. Ohne Menschenrücksicht, ohne Menschenfurcht. Schwierig. Das sind ja die Situationen, die fordern uns auch als gestandene, langjährige Christen. Wenn der Sohn kommt und sagt, du, Papa, er sagt ja noch, Papa, das ist ja schön, wir haben noch eine Verbindung. Ich ziehe nächste Woche mit meiner Freundin zusammen. Tja, was jetzt? Rücksicht, Eigenfleisch und Blut. Und für einen echten Pietisten ist das keine große Frage. Solange du die Füße unter meinen Tisch streckst, ist keine gute Wegleitung. Keine gute Wegleitung. Sondern jetzt ganz offen und direkt auch diese Fragen ansprechen. Junge, ich freue mich, dass du jemanden gefunden hast, mit dem du dir vorstellen kannst, ein ganzes Leben lang zusammen zu sein. Wo dich so treibt, dass ihr jeden Tag, jede Stunde zusammen sein wollt. Das ist klasse. Aber bedenk jetzt das mit, was schon die Bibel sagt. Und da zieht sie wichtige Linien. Dass solches Zusammensein, das unweigerlich auch zum körperlichen Zusammensein führt, dass das in die Ehe gehört. Wegleitung geben. Schwierig oft. Hat mir einer mal erzählt, er war Lagerverwalter in einer großen Firma. Und dann kam die Sekretärin des Chefs mit einem Zettel und hat angefordert, ein paar Gummistiefel für den Chef, ein paar Gummihandschuhe. Und dann hat er gesagt, der war ein unerschrockener, ganz einfacher Mann, hat er gesagt, ja, wie steht beim Chefs Büro unter Wasser? Braucht er Gummistiefel? Nach einer Stunde kam der Chef selber. Und zuerst hat er ihn angefangen und gesagt, was fällt Ihnen ein? Weil er hat die Gummistiefel nicht herausgegeben. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Und dann hat er doch im Gespräch gesagt, ja, ich wollte sie für meine Gartenarbeit. Und schließlich hat er gesagt, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich möchte von Ihrer Ehrlichkeit lernen. Wer hätte sich das getraut? Steht beim Chefs Büro unter Wasser. Da ist ein lieber Bruder in der Gemeinde, der hat einen Betrieb und ich habe eine Bibelwoche da im Allgäu. Schon ein bisschen schwierig. Ich war ja Pfarrer da in der Gemeinde, da jeden Spätnachmittag hinzufahren und spät in der Nacht zurück. Und er erbot sich und hat gesagt, du, ich fahre dich. Ich fahre auch gern Mercedes. Sie haben einen guten Mercedes gehabt. Und er hat mich gefahren. Dann war das Auto belegt. Dann hat er am nächsten Tag gesagt, ich fahre dich mit deinem Auto. Ich habe kein so ein gutes gehabt, aber einen schnellen. Wir losgefahren. Auf dem Rückfahrt mussten wir tanken. Super. War damals noch viel billiger, gell? Ich gehe rein, er kommt mit und sagt, ich bezahle. Und dann sagt er zu der Frau an der Kasse, bitte schreiben Sie Diesel auf. Denke ich, ja, warum das jetzt? Dann frage ich ihn und sage, ja du, wir haben doch super getankt, warum soll ich Sie eine Dieselquittung ausstellen? Ja, sagt er, das kann ich von der Steuer absetzen. Ich habe nur Dieselautos. Da kann keine Superrechnung auftauchen. Getraue ich mich jetzt zu sagen, du Karl, dann machen wir es lieber anders, ich zahle super. Hat sich ja so viel eingesetzt, es hat mich gefahren. Menschenrücksicht. Wisst ihr, das sind die Situationen, wo wir klar bleiben sollen und klar bleiben dürfen. Jesus ermuntert, ermutigt, zeigt die Richtung zu solcher Klarheit. Lest mal wieder Matthäus 18. Wie gehen wir mit dem um, der Sünde tut? In der Gemeinde. Das deutliche, klare Gespräch unter vier Augen. Das löst in allermeisten Fällen, hilft das, um andere wieder zurechtzubringen. Hilft das nichts, dann nimm noch einen mit. Bis hin zu dem, bring es vor die Gemeinde. So gehen wir mit Sünde um. So ist Wegleitung. So ist auch hier der Weg gemacht. Zuerst die Herrichter in den einzelnen Städten. Dann bei besonderen Fällen geht es ans Obergericht nach Jerusalem. Und bei ganz heiklen Fällen sind extra der hohe Priester und ein Fürst Judas eingesetzt, die das letzte Wort haben. Übrigens, es heißt dann schon, dass man sich von einem Sünder, der nicht Buße tut, trennen soll. Aber da kommt ein ganz wichtiges Sätzchen. Er sei dir wie ein, was steht jetzt da, was sagt Jesus? Nicht wie ein Bruder, Bruderschaft ist da aus. Er sei dir wie ein Heide und Zöllner. Und wisst ihr, was da drin steckt? Heide und Zöllner, das sind die, die Jesus besonders sucht. Ich gebe den anderen nicht auf, er bleibt in meinem Blick, ich gehe ihm weiter nach. Ich gehe ihm weiter nach. Nicht endgültig verurteilt. Ein zweites noch bei diesem Herrichten, bei dieser Hilfe, es gibt keine Starrheit. Ein feststehendes Schema und nach diesem Schema wird alles abgeurteilt, alles gelöst. So haben es die frommen Israels getan. Da bringen sie diese Frau, die in flagranti beim Ehebruch ertappt wurde, und bringen sie zu Jesus und sagen, jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Jetzt gibt es ein Gesetz und das muss vollzogen werden. Wer die Ehe bricht, der wird gesteinigt. Starre. Ich frage mich bei dieser Geschichte immer, wenn sie die in flagranti ertappt haben, wo ist denn der Mann? Den hätten sie zumindest mitbringen müssen. Dieser Feigling, wahrscheinlich ist er abgehauen. Nein, hier wird ausdrücklich, seht genau hin, macht wirklich den Unterschied, schaut die einzelne Situation an. Hier heißt, dass ihr zwischen Blut und Blut unterscheidet. Zwischen Gesetz und Gebot, zwischen Sitten und Rechten. Das ist wichtig, die einzelne Situation anschauen. Nicht nach Schema F. Das ist ein Unterschied. Im Hebräischen wird es deutlicher, Blut vergießen, ob es zu einem Streit gekommen ist und ist Blut geflossen oder Blutschuld, ob es ein Mord gewesen ist. Ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied, das Gesetz, ob eine Grundlinie, die rote Linie, überschritten ist oder ob einzelne Übertretungen vorliegen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob es um konkrete Gottesanweisungen, um die Rechte geht oder um Sitten, um Hilfen zum Zusammenleben, was da verletzt wurde. Den Einzelfall anschauen. Auch bei uns in der Gemeinde. Es gibt heute viele Themen, über die wir uns ereifern. Und wo Gemeinde sich erhitzen kann. Welche Musik gehört in den Gottesdienst? Da gibt's heiße Diskussionen. Liebe Brüder haben sich da zutiefst schon entzweit. Die alten pietistischen Themen mit dem Rauchen und dem Tanzen, da kann man sich schwer ereifern. Klar. Schau hin, wo geht's um die Wurzel und wo hilft's, dass ich kleine Hilfen gebe? Das ist ein großer Unterschied. Muss der Baum immer gleich rausgehauen werden? Oder reicht's, einen wilden Trieb zu beschneiden? Noch das Beispiel von vorher. Der Junge will mit seiner Freundin zusammenziehen, schmeiß ich den hochkant aus dem Haus? Bleibt mir nichts mehr zu suchen. Aus, vorbei. Oder schaue ich die Situation an? Das ist schon schwierig für junge Leute heute. Wenn man eine normale Ausbildung macht, dann mit dem Gymnasium und Studium und was weiß ich anschließend, ja, bis ich da fertig bin, da bin ich fast an die 30. Und ist nicht möglich, schon von den äußeren Voraussetzungen her, ist in der Regel nicht möglich zu heiraten. Da muss ich schon genau hinschauen. Was gebe ich da für Hilfen? Damals im Bengelhaus, es ist natürlich eine große Diskussion entbrannt. Wie ist das, wenn die jungen Studenten, wenn sie da schon eine Freundin haben, wenn sie dann ihren Weg gehen, der schwierig wird? Ich habe damals gesagt, ich weiß eine ganz gute Lösung. Und die Lösung heißt, wir geben ihnen eine Möglichkeit, eine billige, bezahlbare Wohnung zu haben. Wir bauen in dem neuen Bengelhaus mindestens 10 Wohnungen. Und wir geben ihnen ein Stipendium. Wurde nicht mit großer Freude aufgenommen. Aber wenn wir Menschen, Christen begleiten wollen, dann braucht es auch flexible Lösungen, eingehen auf den anderen und seine oft schwierige Situation. Gerechtigkeit wirken und schließlich Gemeinde bauen. Wisst ihr, der Josaphat ist da ganz nüchtern. Er rechnet damit, auch und gerade im erwählten Volk Israel, in Juda, im Kernvolk, in der Gemeinde Jesu Christi gibt es Schuld und Versagen. Es menschelt. Es menschelt. Die alte Art treibt immer wieder hervor, dass wir ganz nüchtern damit rechnen. Das gibt es auch in der christlichen Gemeinde. Wir sind nicht die Gemeinschaft der Sündlosen. Sind wir nicht. Wir sind die Gemeinschaft der Begnadigten, die Gemeinschaft der Bedürftigen, die Gemeinschaft der Angefochtenen, die er hält. Das sind wir. Es kommt in der Gemeinde vor, was hier Josaphat benennt, Unrecht. Das heißt, den anderen übervorteilen. Ansehen der Person aus Menschenfurcht, Sünde dulden, Bestechung, sich den anderen gefügig machen. Das kommt in der Gemeinde vor. Gelebter Glaube, gelebte Gerechtigkeit zeigt sich zuerst im Miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Noch einmal, das ist einer in der christlichen Gemeinde der Hauptpunkte, an denen Gemeinschaft zutiefst gestört wird, das Reden übereinander. Das Reden übereinander. Darum greift das Jesus so direkt auf in Matthäus 18. Das Reden übereinander, schau gehört. Man soll sie glauben. Darum sagt Jesus das Reden miteinander. Es ist wichtig, dass wir einander Hilfen beim Einüben dieser gelebten Gerechtigkeit geben, so wie Josaphat das ordnet dort in Israel. Liebe muss man lernen und gerade auch geschwisterliche, geistliche Liebe, die muss man lernen. Das muss man einüben. Dass wir einander Hilfen geben. Wir brauchen vermehrt, gerade in unseren christlichen Gemeinden, Hilfen zum Beispiel, wie lebe ich in einer Ehe? Das kann man nicht von selbst. Auch nicht als Christ. Hilfen zum Umgang mit meinem Geld. Das geht nicht von selber. In uns allen steckt dieser ungeheure Sammeltyp. Das muss man einüben, Geld auszugeben, anderen zu helfen. Übrigens, Geld ausgeben, zu spenden, das ist eine oft schwierige Sache. Da muss man schon Köpfchen haben, um richtig zu geben. Ich habe mal bei mir im Briefkasten einen Umschlag gefunden, da waren 10 1.000 Markscheine drin. Anonym, kein Absender, nichts, nur ein kleiner Zettel dabei. Bitte wechseln Sie dieses Geld in Segen. Leute, schwierig. Das ist schwierig. Wechseln Sie dieses Geld in Segen. Ich kann es ja auf mein Konto einzahlen, dann habe ich einen Segen davon. So war es nicht gemeint. Darf ich das nochmal so am Rande, weil da wird es ganz praktisch. Wie spende ich denn? Wem gebe ich denn? Ich nenne einmal 3 einfache Kriterien. 3 einfache Kriterien für Spenden. Erstens, ich sollte in diesem Werk, wo ich hingebe, jemand persönlich kennen. Das heißt nicht, ich habe schon mit ihm Abend gegessen, mit ihm gespeist, aber zum Beispiel, wenn Parzani irgendwo dabei ist, dann kann ich mit gutem Gewissen sagen, den kenne ich, der ist ein Zeuge Jesu, der wird mich nicht in die Irre führen. Aber noch besser ist, du kennst jemanden ganz persönlich. Jemanden persönlich kennen. Zweitens, ganz einfaches, nüchternes Kriterium, dieses Werk legt seine Bilanzen offen. Für was wird das Geld ausgegeben? Ist einfach. Das kannst du anfordern, wenn sie es nicht in einem ihrer Rundbriefe machen, dann kannst du anrufen oder hinschreiben, ich möchte gern mal eine Jahresabrechnung sehen. Und die schicken dir das ohne weiteres. Und das dritte Kriterium, genauso äußerlich, wie viel Geld wird für Verwaltung ausgegeben? Wenn da steht, so 50%, ist übrigens nicht selten, auch bei frommen Werken nicht. Das ist bedenklich. Wir haben uns bei der AEM darauf geeinigt, Obergrenze 15%. Aber die meisten Werke brauchen sehr viel weniger. Ein wichtiges Kriterium, dass das, was ich gebe, auch wirklich zur Hilfe und zum Segen eingesetzt ist. Und noch, wir können natürlich jetzt anfangen, bei den bewegenden Berichten über die Hungersnot in Somalia und was gerade wieder in Pakistan mit diesen großen Überschwemmungen geschieht, da sind ja Spendenkonten eingeblendet. Da kannst du überweisen. Das halte ich für Christen nicht für möglich. Sondern wir geben gezielt. Zum Beispiel die Wiedenester Mission oder Hilfe für Brüder. Die haben ganz direkte, gezielte Verbindungen nach Pakistan. Die bringen das Geld ohne Abzug an den Mann zur Hilfe. Auch in Somalia, wo die Hilfsorganisation, die sagen es ja selber, unsere Lagerquellen über, Nahrungsmittel und alles wäre da, aber wir können es nicht verteilen. Sie erlauben es nicht. Die rivalisierenden Banden bedrohen uns. Hilfe für Brüder hat ganz schlichte, einfache Wege, gerade auch in Somalia, im Sudan. Christen helfen über Christen. Nicht die Großaktion von Bildzeitung und ARD. Da geben genug Weltmenschen. Die kannst du immer weichklopfen. Wir geben dort, wo wirklich Christen ihre Wege zu anderen haben und finden. Hilfen zum Einüben der Gerechtigkeit. Und Josaphat sagt zu den Richtern, tu das mit ungeteiltem Herzen. Also nicht zu eurem Vorteil. Mit ungeteiltem Herzen. Grad heraus. Für den anderen zur Hilfe. Bei Andreas Schäfer in seinem Psalmenkommentar habe ich dieses Beispiel gefunden. Das hat mich nicht losgelassen. Der Franz, der läuft Schlittschuh auf dem See und bricht ein. Und der Fritz sieht das und unter Einsatz seines Lebens rettet er den Franz. Natürlich ist der Fritz nachher der große Held und der Lehrer lobt ihn in der Schule und alles. Und dann sagt er, ja Fritz, warum hast du das gewagt und den Franz gerettet? Und er sagt, er hat doch meine Schlittschuhe angehabt. Das ist kein ungeteiltes Herz. Der wollte nicht den Franz retten, sondern seine Schlittschuhe. Ungeteiltes Herz, nicht zu meinem Vorteil. Du bist mir wichtig. Und schließlich, Gemeinde bauen, das ganze Volk mitnehmen. Das ganze Volk, nicht nur einige. Es gibt heute so viel Trennung in der christlichen Gemeinde. Der Satan ist ein ungeheuer geübter Theologe. Ein ungeheuer geübter Theologe, der kann klasse argumentieren. Und über diese Themen bringt er uns auseinander. Walter Blach, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, der frühere Leiter vom Bengelhaus, der hat einmal gesagt, über zwei Themen soll die Gemeinde in der Endzeit nicht mehr streiten. Es bringt nur auseinander. Das eine Thema ist die Taufe. Hat er recht. Und das andere Thema ist der Zeitpunkt der Entrückung. Da hat er auch recht. Da kann man sich unwahrscheinlich verstreiten. Mit viel theologischen Argumenten. Josaphat ermahnt und spricht das ihnen zu. Das ist ein herrliches Wort am Schluss, Vers 11. seid getrost. Seid getrost und tut's. Und der Herr wird mit dem Guten sein. Seid getrost, ganz wörtlich, sich festbinden. Sich festbinden. Bindet euch an Jesus, an sein Wort. So kommen wir durch. So geben wir einander Geleit. So geben wir einander Hilfe. Und tut's. Stellt etwas her. Das Grundwort heißt eigentlich töpfern. Ein Kunstwerk herstellen. Und schließlich, er wird mit dem Guten sein. Das, was Gott wollte. Er sah an und siehe, es war gut. Und am Schluss sogar, es war sehr gut. Da will er uns mit hineinnehmen, dass es gut heißt, wachsen, dass es wächst, sich entfaltet bis zur Ewigkeit hin. Amen. Herr Jesus, danke, dass das so klar in der Bibel steht, nicht nur hier beim Josaphat so oft. Die Sünde ist der Leute Verderben. Die Sünde ist der Christen Versuchung. Das ist's. Und du lässt uns hier nicht laufen und nicht los. Du schickst immer wieder einen Jehu, der uns das sagt. Du lebst im Gegenwind. Hilf, dass jeder von uns diese Sünde hergibt, die ihn hemmt, die ihn in den Gegenwind bringt. Und dass wir das miteinander einüben und einander Geleit geben nach deinen Geboten, nach deinen guten Leitlinien, nach deinem Willen zu leben und so Ansteckung für andere zu sein. Wir loben dich darüber. Herr, das geschieht heute weltweit. Deine Gemeinde wächst in ungeahntem Maße, weil Menschen immer deutlicher zu dir sich halten. Wir preisen dich. Hilf, dass auch unter uns und bei uns, von uns persönlich ausgehend, wieder solch ein Aufbruch geschieht. Umkehr, Neues, Ansteckung zum Guten. Durch dich, Herr. Amen.